Samanta chakavale soa traga chanto devata sadhammang munira sa sonanto saga mokadam dhamma savana kalo ayang badanta dhamma savana kalo ayang badanta Dhamma savana kalo ayang badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
Ja, ich habe gestern Abend davon gesprochen, dass wir uns heute mit der feinstofflichen Welt beschäftigen wollen, mit unserer Innenwelt. Wobei letztendlich haben wir uns auch schon die Tage, die hinter uns liegen, schon auch sehr intensiv mit unserer Innenwelt beschäftigt. Aber hier in dem Zusammenhang vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, dass in unserer Tradition drei Hauptzugänge zu dieser Innenwelt gelehrt werden. Es mag in anderen Traditionen noch andere Zugänge geben, aber bei uns haben wir drei Hauptmethoden. Das ist einmal die Atembetrachtung, dann haben wir die Metta-Praxis und dann haben wir die Stück für Stück oder den Metta-Scan, wo wir sozusagen das innere Energiefeld auch berühren. Alle drei haben das Potenzial und die Fähigkeit, uns tatsächlich aus der Sinneswelt einmal in diese feinstoffliche Welt zu führen. Und alle drei haben auch, möchte ich sagen, so unterschiedliche Qualitäten oder unterschiedliche Aufgaben. Bei der Atembetrachtung zum Beispiel ist der Hauptaspekt, den Geist zu sammeln. Das ist bei den anderen beiden nicht so vordergründig. Ist zwar auch vorhanden, aber nicht so vordergründig wie bei der Atembetrachtung. Durch dieses Training, das wir hier ja jetzt schon einige Tage gemacht haben, kriegt der Geist auch eine gewisse Kraft und auch eine gewisse Sammlung. Und diese Sammlung des Geistes befähigt uns tatsächlich dann einmal in die Tiefe auch zu gehen. Ich verwende da gerne immer so ein Gleichnis, das einige von euch schon oft gehört haben, die mögen es mir nachsehen, wenn ich es jetzt wieder sage, aber es sind doch einige dabei, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Ich vergleiche das manchmal mit einem Seil. Wenn ein Seil aus 1000 Fäden besteht und diese 1000 Fäden nicht gebündelt sind, sondern sozusagen auf den Wassern unseres Geistes schwimmen, dann werden diese 1000 Fäden werden sich da so auf der Oberfläche verteilen und werden da nicht in die Tiefe gehen, sondern an der Oberfläche schwimmen bleiben. Und es hat zur Folge, dass wir auf der einen Seite nicht in die Tiefe kommen und auf der anderen Seite tatsächlich die Oberfläche auch ein bisschen getrübt ist, dass wir da auch nicht wirklich klar sehen können, dass wir auch nicht in die Tiefe sehen können. Jetzt, wenn wir den Geist bündeln, wenn wir ihn tatsächlich diese 1000 Fäden zu einem Seil bündeln, den Geist sammeln, dann hat er die Fähigkeit, und das wissen wir alle, dann wenn man dann so ein Seil in das Wasser tut, dann geht das Seil geht dann tatsächlich rein. Und ähnlich ist es mit unserem Geist. Wenn wir den Geist bündeln, und für heute Abend auch eine Frage da zu dem Thema Einspitzigkeit. Manchmal ist es so, dass der Geist gesammelt ist, ja, und manchmal ist er total gesammelt, wo man dann sogar diesen Ausdruck Einspitzigkeit auch verwenden kann. Das ist natürlich so wie eine Pfeilspitze, wo dann tatsächlich der Geist noch eine größere Fähigkeit hat, auch noch tiefer zu gehen. Ja. Auch in dem Erkenntnisprozess, den wir auf dem Weg machen, unweigerlich machen, aber manchmal auch gezielt machen, wird es so sein, dass wenn der Geist gesammelt ist, dadurch eine größere Klarheit auch entsteht, eine größere Ruhe entsteht. So, ja, wenn diese 1000 Fäden nicht mehr an der Oberfläche sind und vielleicht auch der Geist zur Ruhe gekommen ist, all die Trübungen sich abgesetzt haben und der Geist gesammelt ist und dann vielleicht sogar einspitzig ist, dann kann der Geist die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Es ist eine, ich möchte fast sagen, eine gewisse Voraussetzung, um in die Tiefe zu kommen, den Geist eben auch zu sammeln. Und wenn er dann ganz stark gesammelt ist, was immer wieder auch vorkommt, dann kann es eben sehr, sehr tief gehen. Sowohl in unserer Ruhemeditation als auch in unserer Einsichtspraxis. Das ist jetzt die Kraft und die Komponente, die wir bei der Atembetrachtung haben. Und ich werde da noch später darauf eingehen, was da genau dann auch passiert. Bei der Metta-Praxis, die ja so ein bisschen unser Fahrzeug in diesem Kurs ist, ist der Schwerpunkt darauf gerichtet, dass wir eben dieses entspannte, leichte, liebevolle Gefühl entfalten, das uns dann, ich möchte fast sagen, fast ein bisschen von alleine in einen vertieften Zustand führen kann. Die Liebesqualität und die Qualität der, vor allem auch der zweiten Vertiefung, diese innere Freude oder diese innere Glückseligkeit, die sind sehr, sehr eng miteinander verbunden. Ja. Manchmal hat man das Gefühl, dass da gar nicht viel Unterschied ist. Also so haben wir hier die Möglichkeit, uns atmosphärisch, energetisch sozusagen vorzubereiten, um in einen vertieften Zustand zu kommen. Bei der Stück-für-Stück-Methode oder bei dem Metascan ist das Besondere vielleicht, was uns besonders unterstützt, nach innen zu kommen, dass wir diese Methode auch verwenden können, durch unseren Körper durchzugehen und nicht nur an der Oberfläche zu bleiben, sondern ich habe ja auch angeleitet, versucht auch einmal von innen nach außen zu spüren. Ja. Und dann kann es sein, dass dann tatsächlich dieses innere Energiefeld tatsächlich zur Wahrnehmung kommt. Vielleicht nochmal zur Wiederholung. All das, was wir uns wünschen, nach was wir Sehnsucht haben, ist in uns vorhanden. Und ja, der spirituelle Weg besteht jetzt eigentlich hauptsächlich darin, eigentlich so ein bisschen den Schutt beiseite zu räumen oder so ein bisschen den Weg frei zu schaffen. Wir machen den Weg frei. So mal vielleicht so diesen Werbespruch auch mal für uns verwenden. Wir machen den Weg frei. So mal das ein bisschen auf die Seite zu schieben und hinter sich zu lassen. Und das ist eben auch etwas, was eine ganz wichtige Komponente ist und wo wir in der Lehrrede auch schon etwas drauf eingegangen sind, aber noch nicht detailliert drauf eingegangen sind. Wir müssen, um in diese Innenwelt zu kommen, müssen wir zumindest für eine gewisse Zeit die Hindernisse einmal losgelassen haben. Solange wir an den Hindernissen festkleben, solange wir mit diesen Trübungen verbunden sind oder an denen anhaften, ja, oder mit denen identifiziert sind oder all diese Dinge da sind, solange gibt es keine Möglichkeit, in die Tiefe zu kommen. Also das ist auch nochmal ganz ein wichtiger Faktor, den wir uns bewusst machen können und der vor allem auch nochmal im Hinblick auf die Metta-Sutta so wichtig ist zu erwähnen. Da sind nämlich Elemente drin, die wir auch schon teilweise besprochen haben, aber die auch noch kommen, wo es ganz einfach von unserer Gesinnung, ja, der bemühe sich um folgende Gesinnung, wo es in unserer Gesinnung vor allem auch darum geht, eben die Hindernisse zumindest einmal zeitweise zu überwinden. Wir hatten hier zum Beispiel ganz am Anfang, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, in der ersten Zeile schon, wir seien stark. Wir seien stark bedeutet, das dritte Hindernis zu überwinden, die Müdigkeit und Trägheit, die Lethargie, ist mir alles zu viel, so diese, oder der innere Schweinehund so manchmal so da ist und oh, warum das Ganze bemühen und so, das ist doch alles so anstrengend und so, ich wär mich mal lieber ein bisschen zurücklehnen und ein bisschen ausruhen, ein bisschen schlafen oder was auch immer. Klar, es kann natürlich sein, die ersten Tage, dass wir einiges mitgebracht haben, ich habe das ja auch erwähnt, aber so im Laufe der Tage sollte eigentlich die Müdigkeit so etwas jetzt in den Hintergrund gegangen sein. Wobei das kann natürlich auch sein, dass man hier irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch vielleicht nicht so gut schläft. Das ist möglich, man ist in einem Mehrbettzimmer oder man ist in einem Zimmer, wo man sich nicht ganz wohl fühlt und irgendwie schläft man nicht gut. Oder was auch relativ häufig vorkommt, ist, dass man sehr viel träumt hier. Also es ist bei mir auch, es ist immer ganz spannend, manchmal auch ein bisschen anstrengend, gell, was man dann so träumt. Heute Nacht hatte ich wieder einen Traum. Ja, kann ich ja ruhig erzählen. Wo ich irgendwo gelandet war. Ja, irgendwo, ich weiß nicht, war so ein bisschen Richtung dem Wohnort, wo ich jetzt momentan mich befinde. Und dann auf einmal ist mir eingefallen, Mensch, es ist ja fast 8 Uhr, du sollst ja eigentlich die Fragen antworten und Fragen beantworten. Und jetzt war so die Aufgabe, das schaffe ich nicht mehr da. Und dann muss ich zumindest anrufen, dass die Tanja das übernimmt oder irgendwie, dass die informiert sind. Und jetzt, wen rufe ich da an? Dann war irgendjemand war so in den Kopf gekommen, aber dann habe ich den Namen nicht mehr richtig gewusst. Und dann konnte ich im Telefon den Namen nicht mehr finden. Ja? Und dann war ich am Smartphone und habe versucht, den Namen zu... Also so in der Art war das dann. Und dann ist Gott sei Dank der Gong gegangen und ich konnte aufwachen und konnte aufstehen. Das war dann so eine Erleichterung. Und wenn man natürlich sowas träumt, ja, das ist auch anstrengend. Und das ist dann auch vielleicht so gefolgt, dass man nicht ganz ausgeschlafen ist und dass vielleicht auch eine gewisse Restmüdigkeit auch da ist. Aber da eben nochmal sich zurückerinnern, wir seien stark. Also so einen Entschluss fassen nochmal, so diese Einsatzfreude auch zu entfalten. Das, was der Buddha auch seinen Mönchen da auch am Anfang gegeben hat. Die waren ja auch so ein bisschen eingeschüchtert, auch ein bisschen verängstigt. Und dann sagt er zu ihnen, Edzard, mal stark werden, stark sein. Gell? Und aufrecht sein, ganz ehrlich sein. Auch so aufrecht und ehrlich, authentisch sein. Das ist auch etwas, wo ich denke, das ist aufrecht sein, dieses wieder Selbstvertrauen zu haben und Vertrauen überhaupt zu haben, das ist eine Anweisung, die der Buddha gegeben hat, die gegen dieses fünfte Hindernis wirkt. Das fünfte Hindernis, das wir haben, ist die Zweifelsucht. Das, denke ich, kennen wir auch alle ganz gut. Die Zweifelsucht, wo immer wieder, ich weiß nicht, ob ich das kann, ob für mich der Weg geeignet ist, ich weiß nicht, ob das Setting das Richtige ist für mich, oder ob ich nicht doch irgendwo anders hin hätte gehen sollen, oder ob der Lehrer oder die Lehrerin oder wer auch immer, so diese Zweifelsucht, die immer wieder auch zu finden ist. Oder wenn man was vielleicht nicht ganz verstanden hat und dann denkt man, ja, vielleicht waren die Erklärungen auch nicht so ganz richtig oder vielleicht waren die Überlieferungen auch, die Übersetzungen, die Überlieferungen nicht ganz, vielleicht hat es der Buddha doch ganz anders gemeint und so. Und dann aber immer wieder auch dieser Selbstzweifel auch. Jetzt bin ich schon so lange dabei und ich komme nicht tiefer. Ja, man macht vielleicht einen Kurs im Jahr und dann hat man so die Erwartung, jetzt muss er mal tiefer gehen. Und zu Hause ist so, dass man es vielleicht am Anfang noch nach dem Meditationskurs schafft, so eine halbe Stunde, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und dann so im Laufe der Tage, der Wochen, dann wird es weniger und dann ist man bei 20 Minuten. Am Anfang hat man zweimal am Tag eine Dreiviertelstunde meditiert, dann ist irgendwie bleibt dann nur noch eine Viertelstunde übrig. Und dann denkt man, ja, ich bin dann auch in der Früh, diese Viertelstunde, da schlafe ich doch lieber länger, das bringt mir mehr. Und dann irgendwann ist es vorbei und dann erinnert man sich wieder, Mensch, ich sollte wieder mal einen Meditationskurs machen und dann denkt man, ich weiß nicht, dass ich nicht tiefer komme. Jetzt meditiere ich doch schon 20 Jahre oder was auch immer. Ich weiß nicht, dass ich nicht tiefer komme. Das ist natürlich auch, wohin gehen unsere Prioritäten? Was ist das Ziel? Was ist der Sinn von unserem Leben? Wohin geben wir unsere Kraft? Ja, also sich das immer wieder auch vielleicht bewusst machen. Und da eben mit diesem Selbstvertrauen, dann war eben, kam danach gleich freundlich, sanft und ohne Stolz. Also ich finde das auch bemerkenswert, diese Kombination. Zuerst, wir seien stark, aufrecht, wirklich aufrecht. Und dann freundlich, sanft, das ist ja fast das Gegenteil davon, gell? Und das ist auch, ich finde, eine schöne Kombi. Weil auf der einen Seite mit dem, wir seien stark, aufrecht, das ist ja auch ein gewisser Druck gleich auch da. So eine gewisse Erwartungshaltung da und so eine gewisse Härte vielleicht auch da. Und sofort gibt der Buddha die nächste Anweisung, freundlich, sanft und ohne Stolz, auch so dieses Demütige vielleicht auch ein bisschen reinbringen. So diese Bescheidenheit, dieses, ja, nicht jetzt Brust raus und jetzt werde ich den Weg machen, sondern gleich wieder so in die Balance kommen. Also finde ich hier auch nochmal ganz eine wichtige Anweisung, das auch nochmal zu erwähnen, dass wir, ich nenne es immer bei dem Bemühen, das wir an den Tag legen, ich nenne es immer entspannte Disziplin. Das finde ich auch einen ganz guten Ausdruck. Entspannte Disziplin. Auf der einen Seite, ja, brauchen wir eine gewisse Disziplin fürs Loslassen, Loslassen, Loslassen. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch eine gewisse Entspannung. Wenn wir zu diszipliniert sind, zu ernsthaft auf dem Weg sind, dann werden wir spüren, wie es enger und enger wird. Wenn wir zu entspannt sind, dann kann es sein, dass der Geist sich gar nicht mehr sammelt, dass wir halt so alles erlauben und dann rumfantasieren von morgens bis abends und irgendwie kommt nicht recht eine Geisteskraft zustande. Also da müsst ihr für euch selbst auch immer wieder schauen, was ist ganz einfach momentan dran. Und es kann sein, dass sich es in einem Meditationskurs auch immer wieder auch verändert. Manchmal wird gesagt, wenn man zu weit rechts gegangen ist vom Weg, dann muss man halt sagen, du geh ein bisschen weiter links. Wenn man auf dem Weg zu weit links gekommen ist, dann ist die Anweisung weiter rechts gehen. Das Gleiche ist, das Buddha für die rechte Anstrengung gegeben hat, einem Mönch, der eben mit aller Gewalt versucht hat, jetzt die Erleuchtung zu erreichen und der vor allem die Gehmeditation gemacht hat und den Gehpfad auf und ab gegangen ist, bis er blutige Fußsohlen gehabt hat und dann war der Gehpfad war schon voller Blut und er ging weiter auf und ab und Zähne zusammenbeißen und ich werde hier so lange gehen, bis ich die vollkommene Erleuchtung erreicht habe. Und irgendwann muss er es einsehen und geht dann fast ins Gegenteil, er sagt, ich bin nicht geeignet, all meine Anstrengungen haben nicht geholfen, ich bin nicht geeignet für diesen Weg und ich werde den Weg wieder verlassen oder ich werde vor allem da auch die Robe wieder ablegen. Und der Buddha bekommt es mit und sieht, dass dieser Mönch aber auch das Potenzial hat, diesen Weg zu beschreiten. Und er ruft ihn, lässt ihn zu sich rufen und sagt dann zu dem Mönch, gibt ihm ein Gleichnis, sagt, kennst du dieses Instrument, die Laute oder Sita, diese Instrumente in Indien oder Gitarre hier bei uns? Und dann sagt er zu ihm, wenn diese Gitarre, wenn die Saiten der Gitarre, wenn die zu lose gespannt sind, wie hört sich das dann an? Ja, das kann man nicht anhören. Das hört sich furchtbar an. Und wenn die Saiten der Gitarre zu stark gespannt sind, wie hört sich das an? Das kann man auch nicht anhören. Das hört sich furchtbar an. Und wenn man sie genau richtig stimmt, wie hört sich das dann an? Also in der Mitte ist von der Stimmung. Wie hört sich dann das an? Ja, dann ist es richtig gestimmt. Und da müssen wir für uns auch schauen, unsere innere Gitarre oder unser inneres Instrument, dass wir das auch immer wieder richtig stimmen. Wie gesagt, manchmal ein bisschen, wir seien stark, aufrecht, so diese Haltung und dann freundlich, sanft, ganz liebevoll, ganz entspannt, ganz weich. Ja. Das sind so Anweisungen, wie wir drittes und fünftes Hindernis überwinden können. Und dann haben wir schon einige Anweisungen bekommen, wie wir das erste Hindernis, dieses Greifen, dieses Begehrlichsein überwinden können. Wir haben gehört, genügsam, leicht zufrieden. Das sind ja darauf ausgerichtet, dass wir mal von unserer greifenden Haltung ein bisschen loslassen, dass wir ein bisschen auch da in eine asketische Haltung, positiv in eine entsagende Haltung. Wobei auch das Pali-Wort Nekama für Entsagung hat, oft so Entsagung hat bei uns in der Gesellschaft oder auch in spirituellen Kreisen manchmal so ein bisschen einen negativen Hauch oder negativen Geschmack. Ja. Und Entsagung bedeutet nur, und das ist wichtig, wir entsagen von dem, was uns unglücklich macht, was uns immer wieder in die Enge führt, was uns immer wieder in die Separierung führt, von dem entsagen wir, nicht von dem, was uns glücklich macht. Ganz im Gegenteil, für das öffnen wir uns ja. Dem einen, was uns unglücklich macht, dem Dukkha entsagen wir sozusagen und auch den Tendenzen, die Dukkha verursachen, den entsagen wir. Und wir öffnen uns auf der anderen Seite für das, was auf uns wartet. Also das ist ja der Weg, der Weg zur Fülle, den wir beschreiten. Das ist eine frohe Botschaft und nicht eine entsagende Botschaft. Letztendlich geht es auf dem spirituellen Weg überhaupt nicht um Entsagung, sondern ganz im Gegenteil, es geht um Fülle. Ja. Aber eben vielleicht ein bisschen andere Fülle, als uns von der Welt angeboten wird. Das ist eine Fülle, wo unser Begehren immer wieder herausgefordert wird und immer wieder neu kultiviert wird. Ja. Und da einmal nicht sozusagen auf den Leim zu gehen und dieser Propaganda nicht immer wieder neu zu glauben, wobei es nicht einfach ist. Ich weiß das auch, ich kenne das auch nur zu gut, dann hat man die Tendenz und hat was gemacht, hat was geschaffen und dann ist so eine innere Stimme da, dass man sich selber dann auch belohnt dafür, sich selber was Gutes tut. Also diese Art von Selbstfürsorge und dann isst man halt vielleicht eine Schokolade oder gönnt sich noch ein Tässchen Kaffee oder was auch immer. So diese Selbstbelohnung-Tendenzen kennt, glaube ich, auch jeder ganz gut. Ja. Manchmal ist so die Frage da, wie könnten wir diese Welt, die momentan so in einer Sackgasse feststeckt oder so verblendet und verwirrt ist, wie schaut ein Weg tatsächlich aus, der uns aus dieser Sackgasse wieder rausführt? Und ich glaube, wir kommen da nicht umhin. Ich weiß nicht, ob es andere Möglichkeit gibt. Ich glaube, wir kommen da nicht umhin, sozusagen uns bewusst zu machen, ein Verständnis zu entwickeln und auch einen Weg zu beschreiten, der uns tatsächlich in dieses innere Glück führt, in diesen inneren Wohlstand führt, den wir ja normalerweise in der Außenwelt suchen, den wir mit diesen begehrlichen Objekten ja versuchen zu erreichen. Und ich glaube, die Welt wird sich nur erst dann ändern, wenn viele, viele Menschen dieses innere Glück vielleicht auch zumindest ansatzweise gefunden haben und entdeckt haben, Mensch, ich brauche das Außen ja gar nicht unbedingt, ich habe es ja in mir. Ich muss mich ja nur konzentrieren. Ich muss ja nur, in Anführungszeichen, diese grobe Welt loslassen. Oder diese Hindernisse zeitweilig loslassen, um dann in diese Innenwelt zu kommen, wo eine Fülle auf mich wartet, ein Wohlstand auf mich wartet, den ich mir normalerweise von der Außenwelt erhoffe. Und wenn man das natürlich erlebt hat, das sind natürlich riesige Schritte Richtung Freiheit, ist diese Abhängigkeit auch in vielleicht Abhängigkeiten in persönlicher Liebe oder in persönlichen Festhalten, ist natürlich eine ganz andere Qualität auf einmal in uns vorhanden, anderes Bewusstsein in uns vorhanden. Auch im denke auch in Partnerschaften, wo es ja auch, haben wir ja kurz drüber gesprochen, um Liebe verschenken geht. Manchmal sage ich, wenn wir mit uns selbst eine gute Partnerschaft haben, dann ist eine gute Basis geschaffen, um auch eine gute Partnerschaft mit jemand anders zu haben. Ja. Solange wir in uns selbst nicht wirklich angekommen sind, nicht wirklich Zugang zu unserem Herzen haben und angewiesen sind, dass von außen auch Liebe kommt oder Anerkennung oder Energie kommt oder wie immer wir das nennen wollen, befinden wir uns natürlich in einer Abhängigkeit. Und solange wir in einer Abhängigkeit sind, sind wir natürlich nicht frei und müssen versuchen, dieses Objekt, von dem wir abhängig sind, irgendwie mit aller Gewalt sozusagen festzuhalten oder da behalten zu wollen oder uns so zu verhalten, dass der andere Partner oder Partnerin nicht auf die Idee kommen könnte, ja, sich anderweitig umzuschauen. Also alles Dinge, die wir gut kennen und wie gesagt, indem wir eine tiefe Beziehung, eine tiefe Partnerschaft, eine liebevolle Partnerschaft zu unserem eigenen Herzen entfalten, desto freier und unabhängiger werden wir und desto besser kann auch eine Partnerschaft funktionieren. Oft ist ja das Problem in Partnerschaften, dass zu eng wird, dass zu sehr gezogen wird, Beziehung, dass zu sehr gezogen wird oder zu sehr gegriffen wird oder zu sehr angehaftet wird. Und der andere hat dann das Gefühl, mir wird das zu eng oder hat vielleicht sogar das Gefühl, ich bin da am Ersticken in der Beziehung, in dieser Partnerschaft. Und das spüren wir dann auch, ja, festhalten, festhalten, das ist eine Energie, die wir ausstrahlen. Ja? Und es ist keine Liebe. Ja? Es ist zwar üblich, also gerade Mütter mit ihren Kindern kennen das natürlich, wo eben dieses Anhaften, dieses Festhalten, dieses alles tun, damit ja nichts passieren kann. Natürlich ist es da und gleichzeitig ist es dann keine wirklich tiefe Liebe, sondern es ist immer eine bedingte und auch etwas unreine Liebe, wo eben auch Angst mit verbunden ist, der Person könnte was passieren und dann stehe ich alleine da und dann ist die Liebe weg. Ja. Wenn so unsere Liebe aufgebaut ist, dann ist natürlich ständig auch eine Anspannung da und ständig auch eine Angst da. Ja. Also sich das vielleicht auch einmal bewusst machen, wenn wir gerade von der Liebe sprechen und diesen Weg der Liebe auch beschreiten. Dann haben wir nicht zu geschäftig, einfach sei das Leben, voller Leichtigkeit sei das Leben. Das ist eine Anweisung, die gegen unser viertes Hindernis geht. Das vierte Hindernis ist die Unruhe und Rastlosigkeit. Das ist dieses ständig machen müssen, diese ständige Geschäftigkeit. Und dann haben wir noch eine Stelle, die kommt später. Ja, bald in dieser Lehrrede, wo wir gegen das zweite Hindernis nochmal ganz, ganz explizit sozusagen uns einer Übung hingeben, die eben gegen das zweite Hindernis auch ist. Möge niemand einem anderen schaden oder irgendwie verachten. Mögen wir keinem Böses wünschen aus Feindschaft oder Ärgernis. Und dann geht es weiter, weil ich gerade bei den Müttern war. Wie eine Mutter mit ihrem Leben ihr einziges Kind behütet und beschützt, so mögen wir für alle Wesen in unbegrenzter Liebe sein. Also hier ist nochmal auch so eine Anweisung gegeben, wo wir die bedingungslose Liebe auch üben können. Nicht diese personifizierte Liebe üben können, sondern das ist natürlich ein wunderbares Samenbeet und das kann man durchaus auch hernehmen. Allerdings, wenn die Tendenz des Anhaftens in diesem Samenbeet zu stark ist, ja, in einer Partnerschaft oder bei Eltern, Kindern oder in anderen Zusammenhängen, wenn die Tendenz, na, ist vielleicht diese Liebe vielleicht nicht geeignet als Samenbeet, dann muss man sich eben nochmal vielleicht ein bisschen andere Komponenten suchen oder andere Erinnerungen hochholen oder andere Quellen suchen, wie wir die Liebe entwickeln können. Aber hier eben nochmal dieses wirklich niemanden anderen schaden oder irgendwie verachten. Wie schaut es da aus bei uns? Es ist so leicht, jemanden anders zu verurteilen oder zu verachten. Am allerleichtesten ist es momentan, möchte ich fast sagen, gegen die speziellen Politiker, die so die Welt gerade so stark prägen. Und da ja, ist so eine Tendenz, das kann man in Gesprächen sehr, sehr schnell mitbekommen, ist so eine Tendenz, da eine gewisse Verurteilung oder Verachtung auch auszusprechen. Aufpassen. Aufpassen, es sind Hindernisse, das sind Qualitäten, auch wenn wir vielleicht nicht ganz einverstanden sind. Aber wenn wir da mit Verachtung, wenn wir Verurteilen in die Welt schicken und glauben, dadurch wird die Welt besser, sich das bewusst machen. Erstens sind wir diejenigen, die sich, wenn wir diese Verachtung auf jemand anders werfen oder Ärger auf jemand anderen schmeißen, Hass mit Hass überwinden wollen, sind wir diejenigen, so hat es der Buddha ausgedrückt, die sich zuerst verbrennen. Hass ist so, als ob wir glühende Kohlen aufnehmen und dann jemand anders damit verletzen wollen. Also wir verbrennen uns auf alle Fälle. Und dann sich auch bewusst machen, nochmal zurück zu diesem Naturgesetz. Hass ist nie mit Hass zu überwinden. Es geht ganz einfach nicht. Druck ist nie mit Druck zu überwinden. Es geht ganz einfach nicht. Es ist nicht möglich. Wir können es vielleicht ausprobieren. Ruhig auch mal wieder ausprobieren. Aber das nächste Mal bewusst ausprobieren und schauen, was da passiert. Ob da tatsächlich Entspannung eintritt, ob tatsächlich Weite eintritt oder ob das Herz noch enger wird. Also ruhig, vielleicht einmal nochmal, wenn man es noch nicht ganz geglaubt hat und immer noch der Ansicht ist, es gibt doch einen berechtigten Hass, es gibt einen berechtigten Ärger. Ja. Nochmal untersuchen, selber ausprobieren und feststellen, dass dieser berechtigte Ärger, dieser berechtigte Hass, den wir vielleicht zum Ausdruck bringen wollen, vor allem so eine mehr oder weniger sofortische karmische Wirkung hat. Instant Karma wird es manchmal auch so ein bisschen salopp genannt, Instant Karma, dass sofort das Herz eng wird. Ja. Und vielleicht sogar diese Schicht oder dieses sich selber nicht mehr spüren, vielleicht wieder diese Schicht wieder noch deutlicher wird, dieser Panzer noch deutlicher wird. Also da wirklich aufpassen und selber nochmal, vielleicht für sich selber nochmal genauer untersuchen. Wir hatten dann noch an einer anderen Stelle auch dieses ja, wunderbare Gleichnis, das Buddha gegeben hat, wo er eine Mutter, die ein Kind hat, ihr einzig Kind bewacht und schützt, so mögen wir für alle Wesen die grenzenlose Liebe entfalten. Das ist, kann man auch wieder diese Pragmatik vom Buddha auch nochmal erkennen. Also das ist etwas, was ich am Buddha so auch so total schätze. Also nicht nur, dass er ein großer Weisheitslehrer war und dass er ein großer Liebeslehrer auch war, kann man ja an der Lehrrede auch erkennen, sondern dass er so ein praktischer Mensch war. Also, ja, das hat mich immer schon total angesprochen. Ich war ja auch lange Mönch und habe mich dann mit den Mönchsregeln beschäftigt und wie die zustande gekommen sind. Und dann habe ich mitbekommen, wie der Buddha auch sich um kleinste Dinge gekümmert hat. Also wie er geschaut hat, wie ein Klo eingerichtet sein soll. Also wir haben ja vielleicht die Tendenz, ja, spiritueller Weg ist ganz was Abgehobenes und jetzt muss ich da das Klo putzen. Und dann versucht man das Klo putzen so ein bisschen als unwürdige Tätigkeit, das so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Ja, kommt gerade hoch, da war ich einmal in einem Kongress und da ging es auch bei dem Kongress, buddhistischer Kongress, und da ging es um Nibbana und dann kamen die Vorträge über Nibbana und dann ist ein Mönch aus der Zen-Tradition, die sind ja manchmal so richtig auch so handfest und ja, also sehr direkt in ihrem Ausdruck, ist dann aufgestanden und ist auf die Bühne gegangen und hat gesagt, hier wird ständig über Nibbana gesprochen und schaut euch mal die Klos an. Also so, das habe ich nie vergessen, es war genial. Schau dir mal die Klos an. Ja. Auch das, auch nicht im Kleinsten, ja, in Anführungszeichen, ist alles spiritueller Weg. Ja. Und da ist der Buddha, wie gesagt, schon auch Vorbild. Es gab auch eine Geschichte zu Zeiten des Buddha, wo auch alle Mönche wieder total intensiv am Praktizieren waren. Und dann kam Ananda zum Buddha und hatte mitbekommen, dass ein Mönch so sehr krank war und sich nicht mehr selber aufs Klo bewegen konnte und dann schon so in seinen Exkrementen gelegen war. Und die ganzen Mönche waren mit ihrem Weg, mit ihrem Weg zur Erleuchtung beschäftigt. Keiner hat es mitbekommen. Und dann hat sie, der Buddha hat sie zu sich zitiert und hat gesagt, also das ist nicht die richtige Art und Weise, wie er den Weg beschreitet, wenn da ein Mönch so leiden muss und ihr das nicht mitbekommt. Und er hat selber miteinander, hat er so diesen Ort und diesen Mönch wieder in Ordnung gebracht und geputzt. Also so war der Buddha auch. Das sind so Seiten vom Buddha, die nicht so bekannt sind, aber die vielleicht auch mal ganz wichtig sind zu erwähnen, dass der sehr, sehr pragmatisch war und wirklich sich um viele, viele Dinge gekümmert hat und nicht nur um die sogenannten hochgeistigen, spirituellen Dinge. Ja. Der Weg besteht in jedem Moment, in jedem Augenblick, in jeder Tätigkeit beschreiten wir den spirituellen Weg. Und wenn wir das Kloputzen zum Beispiel, was manchmal auch angewiesen wird, als eine Reinigung für unseren Geist betrachten, dann haben wir eine wunderbare Übung. Und dann geht es nicht darum, möglichst schnell diese Arbeit hinter sich zu bringen, sondern dann sagt man, wunderbar, dass ich diese Arbeit zugewiesen bekommen habe, ich kann da meinen Geist reinigen. Ich habe früher auch immer, ja nicht nur früher, mache ich auch heute noch, aber gerade bei den Renovierungsarbeiten von der Metta, von hier, vom Buddha-Haus und von der Metta Vihara, habe ich immer so gearbeitet. Habe das immer als eine Möglichkeit gesehen, meinen Geist zu reinigen. Und die Metta Vihara, die hat am Anfang, wo wir die ersteigert haben, die hat richtig übel ausgeschaut. Also das war kein Vergnügen, da reinzugehen. Ja, das war ein altes Ehepaar und die konnten das nicht mehr bewerkstelligen. Und dann sind sie von einem Raum mit ihrer Küche in einen anderen gezogen und haben den dann verrotten lassen. Und dass die vom Gesundheitsamt überhaupt noch die Möglichkeit hatten, dass sie da weitergemacht haben, das war fast nicht zu fassen. Wahrscheinlich haben die gedacht, die werden es eh nicht mehr lang machen, da machen wir jetzt die. Und dann war es eben so weit, dass sie eben auch insolvent gegangen sind und diese ehemalige Berggaststätte versteigert wurde. Und das war nicht nur, dass die Räume waren, das war ein dunkles Loch, das war alles zugewachsen, außenrum waren Balkone, die Fenster waren mit Scheiben bestückt, wo man nicht durchschauen konnte und die Bäume waren drum gewachsen und vom Keller bis zum Speicher war alles voller Müll. Und weil man eben im Winter eben nicht raus kann. Jetzt ist man im Winter, hatten die keine Möglichkeit, den Müll eben wegzubringen. Und im Winter war aber trotzdem noch Gaststättenbetrieb, da sind die Langläufer gekommen. Und es war ein toller Ort, wo man dann innehalten konnte und mal einkehren konnte beim Langlauf. Ja, und dann war eben all die Dinge da und dann hat man Keller zuerst voll, dann Speicher voll gemacht. Und dann, wo die das schon voll waren, hat man dann so den Müll am Hang runtergeworfen. Einige, es ist, wie gesagt, war ziemlich viel, wo ich mir gedacht habe, wenn das jetzt der Geisteszustand ist, dann hat nichts wie ran. Und das war dann schon auch beeindruckend, muss ich sagen, wie dann nach zweijähriger intensiver Arbeit sich dieser Ort total verändert hat. Von der Energie her, wie das ein leuchtender Ort geworden ist. Und das kann man noch so sehen. Gibt es ja so ein Fotoalbum, wo man den, bevor wir zum Renovieren angefangen haben, den Ort gesehen hat und dann, wie er dann ausgeschaut hat nach der Renovierung. Ja. Und dann gibt es noch für diejenigen, die schon Metta Vihara kennen, dann gibt es noch einen Ort, den wir dann erst so nach ein paar Jahren entdeckt haben. Und da hat sich damals eine Frau dann das als Projekt vorgenommen, wo man dann wo man Richtung Bach geht. Da ist dann jetzt so eine weiße Buddha-Statue. Und da war so ein Hügel, also den man gar nicht auf den ersten Blick erkannt hat, diesen Hügel. Und der war schon mit kleinen Sträuchern und Bäumchen bewachsen. Und dann haben wir mal irgendwie, sind wir draufgekommen, da irgendwie ein bisschen wegzumachen und haben dann erkennen müssen, dass dieser Hügel eine Müllhalde war. Und dann haben wir angefangen, diese Müllhalde zu beseitigen. Mülltrennung dann. Nicht jetzt alles, ja, wie bringst du so eine Müllhalde, wo alle Scherben, Plastik vor allem natürlich und Blech und alles, ja, wie muss man ja sortieren? Also sonst kriegt man es ja nicht los. Heieiei. Andere Zeit. Und dann haben wir hier nochmal so eine schöne Anweisung vom Buddha, ja, wo es auch um dieses Bedingungslose geht und nicht beurteilen und nicht, da gebe ich meine Liebe hin und da passe ich auf und da, dem begegne ich mit Achtsamkeit, sondern bedingungslos, dieses Aufrechterhalten von dieser Gesinnung, auch vielleicht auch ein ganz wichtiges Element, wenn wir vielleicht in der Meditation noch nicht so tief gekommen sind, wie wir uns das vielleicht gewünscht haben oder wobei viele von euch, die schon öfter in Kursen waren, wissen ja nichts erwarten, wenn man in einen Meditationskurs kommt, weil das ist natürlich Gift für die Praxis. Also jetzt kommt man in den Meditationskurs und hat keine Erwartung und trotzdem, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich hat man doch ein bisschen Erwartung und möchte doch einmal ein bisschen tiefer wiederkommen. Und da ist ein Geheimnis oder zwei Geheimnisse, könnte man vielleicht sagen. Diese kontinuierliche Aufrechterhaltung von dieser Gesinnung oder dieses kontinuierliche Aufrechterhalten von der Achtsamkeit. Ich denke mal manchmal so, wir haben ja hier extra diese Türen auch, diese Achtsamkeitstüren auch im Buddha-Haus eingebaut, wo man ganz gut erkennen kann, wenn die Tür wieder einen Knall macht oder laut ist, dann kann man wieder erkennen, ich war wieder nicht achtsam. Ja, die erinnert uns wieder an die Achtsamkeit. Oh, jedes Mal, wenn wir eine Tür hören, achtsam sein. Oder natürlich hier in Bezug auf diese Lehrrede, diese kontinuierliche Liebe zu entfalten, diese liebevolle Gesinnung eben aufrechtzuerhalten, dieses vielleicht das Mantra, das wir uns jetzt vielleicht erarbeitet haben, das möglichst oft und lang zu rezitieren, sodass wir in einer Gesinnung kommen, die ganz einfach dann irgendwann auch mal die Qualität hat, die Hindernisse zumindest zeitweise hinter uns zu lassen. Und da auch nochmal, das ist auch so schön, diese bedingungslose Ausrichtung, wo der Buddha nochmal sagt, für alle Wesen und was es auch an Wesen gibt, ob stark, ob schwach, ob groß oder klein, ob sichtbar oder unsichtbar. Also das ist ja auch so diese feinstoffliche Welt, wo ja auch gerade in der Übung, wenn ihr in den Wald geht, eben auch euch für die Atmosphäre zu öffnen und zu schauen, was da für Schwingung da ist, was für Energien zu spüren sind und so. Ja, ob sichtbar oder unsichtbar, fern oder nah, ob schon geboren oder noch im Kommen, mögen sie alle glücklich und voll Freude sein. Also ohne jegliche Ausnahme, ja. Mögen sie alle glücklich und voll Freude sein. Also da eben uns zur bedingungslosen Liebe zu erziehen, ja. Und nicht, ja, der ist vielleicht doch nicht ganz geeignet, dass ich dem Liebe schenke. Auch dieser Mensch oder dieses Wesen möchte glücklich sein, so wie ich glücklich sein möchte. Auch dieser Mensch versucht alles, um glücklich zu werden, so wie ich vielleicht alles versuche, um glücklich zu werden. Vielleicht hat dieser Mensch nicht die geeignetsten Mittel. Vielleicht ist er noch nicht mit einer Lehre in Kontakt gekommen, die ihm vielleicht aufgeklärt haben, die ihm ein tieferes Verständnis vermittelt hätten. Vielleicht war das in seinem Leben noch nicht vorgesehen. Dann vielleicht tiefe Dankbarkeit haben, dass wir sowas schon gefunden haben und eher Mitgefühl mit jemandem zu haben, der diesen Weg noch nicht gefunden hat, der diese Anweisung noch nicht mitbekommen hat. Soll man jemand anders verurteilen, weil er Angst hat? und weil er verblendet ist und deswegen Angst hat, weil er in der Ich-Bezogenheit gefangen ist? Sind wir nicht auch ein Stück weit noch immer in der Ich-Bezogenheit gefangen, obwohl wir jetzt vielleicht schon einige Zeit auf dem Weg sind, und haben wir nicht selbst schon erkannt und immer wieder erkennen dürfen und müssen sogar, wie schwer es ist, aus dieser Ich-Bezogenheit rauszukommen? Auch wenn man schon lang auf dem Weg ist, immer wieder rutscht man leicht ab, immer wieder ähnliche Fehler in Anführungszeichen. Auch da liebevolle Haltung, Mitgefühl, auch mit sich selber, nachsichtig sein, tolerant sein und vor allem mit uns selber auch nachsichtig sein und mitfühlend sein und nicht, jetzt stell dich nicht so an oder jetzt hast du wieder was schlecht gemacht, so wie gestern Abend, so auch war irgendeine Tat, wo als Lappalie dann auch erkannt wurde, gar nichts Schlimmes. Und da auch einmal ein bisschen nachsichtiger sein und nicht so diesen perfektionistischen Anspruch zu haben. Ja. Ein bisschen lockerer werden, auch in Bezug auf uns selber. Ja. Oder vor allem in Bezug auf uns selber, ein bisschen nachsichtiger zu werden. Ja. Entspannter zu werden. Und dann, was auch noch eine total schöne Anweisung ist, in Bezug auf diese anhaltende, durchgehende, kontinuierliche Metta-Praxis. Und da sagt der Buddha, da ist vorher der Satz, voll Güte zu der ganzen Welt entfalten, ohne Schranken wir das Herz, nach oben, nach unten und nach allen Seiten, von Herzensenge, Hass und Feindschaft frei. Im Gehen, Stehen, Sitzen, Liegen mögen wir unermüdlich darauf achten, mit Liebe im Herzen zu sein, was heiliges Verweilen ist. Also das, egal in was für einer Körperposition wir uns befinden, darauf achten, dass wir in der rechten Gesinnung sind. Ja. Und dass wir nicht in dieses Verurteilen und Beurteilen und Abwerten und dieses Verachten und alles ist in dieser Lehrrede enthalten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ihr euch vielleicht auch diese Lehrrede auch selber nochmal zu Gemüte führt oder auch zu Hause immer wieder mal diese Lehrrede durchliest und all das, was wir hier vielleicht auch angesprochen haben oder besprochen haben, euch nochmal in Erinnerung ruft. Und dann, und das ist jetzt das, eigentlich auf das, was ich raus wollte, aber das vielleicht nochmal zur Abrundung von der Lehrrede oder von diesen wichtigen Teilen der Lehrrede. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich einmal die Hindernisse für eine Zeit hinter uns lassen können und der Geist bereit ist, in diese feinstoffliche Welt zu gehen, dann ist die am allergrößten. Wenn wir immer noch da festhalten und haben wollen, in der Außenwelt das Glück suchen und dann immer noch diesen gerechtfertigten Ärger auch immer wieder kultivieren, ja, schwierig dann auch mal tiefer zu kommen. Also macht euch das vielleicht auch nochmal bewusst, also wirklich diese rechte Gesinnung, diese kontinuierliche Achtsamkeit praktizieren, und das sind dann diese Voraussetzungen, die es uns dann ermöglichen, tiefer zu kommen. Es kann dann sein, dass tatsächlich die Metta-Praxis auf einmal eine nochmal neue Tiefe bekommt, dass man richtig mit dem eigenen Herzen in Kontakt kommt, dass das eigene Herz richtig aufgeht und fast so, wie es einmal an einem Abend in einem Beitrag war, so anfängt überzufließen. Dann ist man ja schon in den inneren Gemächern gelandet. Da ist man ja schon zu sich gekommen, da ist man schon ganz bei sich, da ist man in diese Innenwelt schon gekommen. Und da geht es dann nur noch darum, sich vollkommen davon durchtränken zu lassen. So war die Anweisung vom Buddha. Vollkommen sich davon durchtränken lassen, wenn diese feinstofflichen, in dem Fall liebevollen Gefühle in uns hochkommen. Manchmal fängt es im Herzen an, manchmal fängt es interessanterweise auch im Kopf an und manchmal fängt es in unseren Händen an, dass auf einmal die Hände so spürbar werden, ist gar nicht so selten, dass auf einmal die Hände so spürbar werden und auf einmal so dieses feinstoffliche, warme, weiche, angenehme, meine Hände fühlen sich ganz, ganz angenehm an und das so ein leichtes Kribbeln zu spüren, so ein wärmendes Kribbeln zu spüren, so als ob ich so heilende Hände hätte oder wie auch immer. Und das ist schon ein erster leichter Anflug von einem Zugang, von einer Wahrnehmung, von einem feinstofflichen Bereich. Das muss jetzt nicht gleich mit aller Gewalt, mit einem ekstatischen Erleben über uns kommen, sondern es kann ganz feine Nuancen haben. Oder dass man innerlich, wenn der Geist durch die Atembetrachtung auch mal zur Ruhe gekommen ist, dass sich da, wie es in der Lehrrede heißt, so diese Atemwelt öffnet, der ganze Atemkörper. Das ist ein Zustand, wo innerlich auch eine totale Entspannung auf einmal eintritt. Wir sind vorher noch mit dieser Einspitzigkeit, mit dieser Sammlung beschäftigt. Ich noch mal ein Gleichnis, das viele von euch kennen, aber das muss ich ganz einfach erwähnen, weil es das so gut ausdrückt, was da passiert. Das ist, wenn wir in den Wald gehen, und das ist ja diesmal besonders geeignet, und zu einem Baum hingehen, der uns vielleicht so ein bisschen gerufen hat. Und dann sind wir bei dem Baum und ganz bei dem Baum. Der Geist sammelt sich vielleicht von ganz alleine. Wir sind so gut vorbereitet. Der Geist sammelt sich ganz von alleine an dem Baum. Genau das gleiche in der Atembetrachtung. Wir sind so gut vorbereitet jetzt und die Hindernisse sind schon so ein bisschen hinter uns gelassen. Und so, dass es uns nicht mehr schwerfällt, dabei zu bleiben. Ja, das ist ein erstes, ganz wichtiges Anzeichen von einer gut funktionierenden Meditation. Es ist nicht mehr dieses Bemühen, ich muss mich immer wieder bemühen, dabei zu bleiben, ja, wo es wirklich auch mühsam ist. Ja. Sondern jetzt auf einmal, wir können ohne weiteres dabei bleiben. Es ist keine Schwierigkeit mehr. Das ist erst ein ganz großer Schritt in Richtung Freiheit. Dann auf einmal, wenn wir eine gewisse Zeit dabei sind, bei dem Baum sind, bei dem Atem sind, die Sammlung des Geistes erleben. Und dann auf einmal erleben wir, wie sich der Wald auf einmal öffnet und wir mitbekommen, dass wir in diesem Waldtempel sind. Und das Gleiche geschieht beim Atmen. Auf einmal öffnet sich dieser weite Raum, dieser Atemraum. Und wir sind auf der einen Seite noch immer mit der gesammelten Aufmerksamkeit beim einen Baum, beim Atmen. Und gleichzeitig ist diese allgemeine Aufmerksamkeit, so wird es, glaube ich, auch manchmal genannt, hat sich etabliert. Und einhergehend mit dieser Erweiterung, mit dieser erweiterten Wahrnehmung, tritt in unserem Geist auch eine totale Entspannung ein. Der Geist wird richtig ruhig und entspannt. Das hat zur Folge, dass auch der Atem ganz entspannt wird und subtiler wird und gar nicht mehr so leicht jetzt zu finden ist. Und dann ist jetzt so ein bisschen die Kunst, jetzt zu schauen, ist dieses entspannte, manchmal wird auch gesagt, da war nichts mehr da. Stimmt natürlich nicht, es ist schon was da, es ist Stille da und es ist Ruhe da. Entspannte Stille, entspannte Ruhe, entspanntes Sein ist da. Das ist nicht nichts, sondern es ist was sehr Angenehmes. Und dann ist es so ein bisschen eine gewisse Übung oder eine gewisse Kunst. Wann gebe ich mich jetzt dieser Stille hin? Wann gebe ich mich jetzt dieser Entspannung hin? Wann gebe ich mich jetzt vielleicht auch diesem angenehmen Gefühl hin, das so in der Stille, in der Entspannung schon so leicht zu spüren ist? Wann gebe ich mich dem hin und wann bleibe ich noch vielleicht länger beim Atmen? Und da ist es manchmal so, dass vielleicht manchmal zu schnell, dann wenn dieses angenehme Gefühl kommt, zu schnell gewechselt wird und dann ist ein paar Momente dieses angenehme Gefühl da und dann verliert sich's aber wieder, weil ganz einfach die Sammlung, das Seil noch nicht stark genug ist, sodass es auch ein Momentum aufgebaut hat, das dann auch einmal für eine längere Zeit auch wirken kann. Da ist die Anweisung, erst einmal ein bisschen länger noch beim Atmen zu bleiben. Bis dann diese Stille und diese Weite und diese Entspanntheit so stark ist, dass es uns fast ein bisschen reinzieht. Und wie gesagt, das kann unterschiedlich erlebt werden, das kann ganz, ganz fein sein und es kann ekstatisch sein. Und manchmal passiert es, dass man Also gerade auch, wenn man vielleicht noch so diesen unbedarften Anfängergeist hat, wo man noch gar nicht so viel über die Meditation weiß und noch nie von Vertiefungen gehört hat und so. Und dann macht man ganz einfach und gibt sich rein und auf einmal zieht es einen rein und man erlebt was Ekstatisches. Es wird immer wieder auch einmal berichtet. Und dann ist es natürlich etwas, wow, wo man erst einmal wieder Luft holt, weil es so überwältigend ist. Oder wo man dann bei der nächsten Meditation sofort die Tendenz hat, das will ich wieder haben. Oh, das war ja mächtig, das war ja ein Glück, wow, das will ich wieder haben. Ja, und dann will ich wieder haben, wissen wir alle, Hindernis haben wollen, erstes von den 5 Hindernissen haben wollen, Weg ist wieder verbaut. Und dann müssen wir uns eben da einen Weg bahnen, wo wir wieder praktizieren und wieder die kontinuierliche Praxis haben, wieder den Geist, die rechte Gesinnung üben, die durchgehende Achtsamkeit üben, all diese Dinge üben, sodass die Hindernisse dann wieder so sich beruhigen und wieder in den Hintergrund gehen und so, dass dann diese Innenwelt wieder zum Vorschein kommen kann. Kennen tun wir das alle, diese Innenwelt, dieses, wo in der Pali-Sprache Sprache, die Buddha verwendet hat, mit Pitti bezeichnet wird. Dieses entzückende, ja, entzückende, wohlige, angenehmen, äußerst angenehme Gefühl, das auf einmal in uns zur Wahrnehmung kommt. Es ist immer da, aber es ist leider bei den meisten Menschen ständig zugedeckt durch unsere Hindernisse. Durch diese Trübungen, durch diese Verdichtungen oder wie immer wir dazu sagen wollen, Blockaden können wir auch sagen, ist es verdeckt. Und vor allem auch durch unser Anhaften an die Sinneswelt. Und darum gibt es diesen Begriff auch der Sinnessucht. Und irgendwie sind wir da alle auch in einem gewissen Maß auch süchtig. Wir versuchen immer wieder durch spektakuläre oder besondere Sinneserlebnisse irgendwie auch ein Glück zu erleben. Und es ist auch total berechtigt. Das ist auch in Ordnung. Aber es ist noch ein relativ grobes Glück. Es ist ein Glück, aber es ist noch ein relativ grobes Glück. Ayakema hat das einmal in einem Kurs, der hat gelautet, die 4 Ebenen des Glücks, hat sie das einmal als die unterste Ebene des Glücks bezeichnet. Es ist eine Ebene des Glücks, aber es ist eben noch sehr, sehr grob und es ist noch nicht das, was für uns als Menschen möglich ist und was für uns wartet. Und hier haben wir dann eine tiefere Ebene des Glücks kennengelernt. Angenehmes Prickeln. Manchmal wird es auch erlebt, dass man das Gefühl hat, man fängt leicht zu schweben an. Gewisse Leichtigkeit ist auf einmal da. Bei manchen zieht es die Mundwinkel so nach oben und ein gewisses inneres Lächeln über dieses Erleben kommt hoch. Bei manchen ist es auch interessant, bei manchen entsteht so eine Entspannung, indem sich der Oberkörper so fast wieder ein bisschen von alleine so nach oben richtet. Bei anderen ist fast ein bisschen das Gegenteil, dass die Entspannung so ist, dass der Oberkörper so ein bisschen nach unten geht. Also das alles ist möglich. Es ist sehr, sehr individuell auch, wie das erlebt werden kann. Ein Schüler von Ayakema, der Lee Brazing, der ein tolles Buch auch geschrieben hat über die Vertiefungen, sehr empfehlenswert, der hat angefangen, als er selber angefangen hat, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterrichten, hat er eine Methode auch gelehrt, die er für sich selbst als sehr hilfreich erkannt hat. Und er hat festgestellt, wenn er in der Meditation, wenn er so auch schon einigermaßen gut konzentriert ist, so nochmal dafür sorgt, dass so ein Lächeln auf sein Gesicht kommt, indem er den Mundwinkel nach oben nimmt, dass das nochmal eine zusätzliche so Kraft ist oder eine zusätzliche Inspiration ist, wo er dann leichter in die Vertiefungen gekommen ist. Also vielleicht merkt ihr euch das auch so, dass ihr in der Meditation, und ich werde es in Zukunft kontrollieren, ich werde dann immer rumschauen, wie es ausschaut, wer die Mundwinkel oben hat und wer die Mundwinkel unten hat, und werde ich dann anschließend fragen, ob ihr gut in die Meditation reingekommen seid. Ja, ist ja kein Wunder, ich habe gesehen, du hast den Mundwinkel ganz unten. Also es hört sich so ein bisschen lächerlich an, aber es ist wirklich ein geschicktes Mittel, das man verwenden kann. Es sind beglückende, freudige, feinstoffliche, leichte Zustände, die wir da erleben können. Und mit einem Geist, der so ernsthaft und oberdiszipliniert ist und Zähne zusammenbeißt, dann in diese Leichtigkeit zu kommen, es kann vielleicht passieren, aber es glaube ich nicht, der Weg, den wir versuchen sollen, uns zu bahnen. Die Zeit ist abgelaufen, wir können aufstehen und die Beine ausstrecken.